Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Erst muss Innenminister Cafier seinen Hut nehmen, jetzt wird auch der Verfassungsschutzchef Reinhard Müller in Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Es geht um nicht registrierte Waffen und Pannen beim Nachrichtendienst. Was ist da los in der Schweriner Innenpolitik? Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin. Er galt als einer der ersten mutmaßlich antisemitischen Anschläge in Deutschland. Vor über 20 Jahren detonierte am Düsseldorfer S-Bahnhof am Wehrhahn eine Rohrbombe. Die wahren Hintergründe sind bis heute unklar. Heute nun hat der Bundesgerichtshof sein Urteil gesprochen. Mehr Details später. Und können Arbeitnehmer, Mitarbeitende in der Pflege kündigen, weil die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen? Ein Pflegedienstleister aus Brandenburg appelliert an die Vernunft seines Personals und zieht die Reißleine zum Schutz seiner KlientInnen. Notfalls auch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Wir schildern den Fall am Ende der Sendung. Diese Nachricht kam plötzlich. 6 Wochen nachdem er das Amt des Innenministers in Mecklenburg-Vorpommern übernommen hat, schickt Thorsten Renz von der CDU den langjährigen Verfassungsschutzchef Reinhard Müller vorzeitig in den Ruhestand. Gekriselt hatte es schon länger. Der Verfassungsschutz in Schwerin geriet bundesweit in die Schlagzeilen wegen seiner Rolle bei der Aufklärung um den Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin 2016. Beim Untersuchungsausschuss des Bundestags im vergangenen Jahr kam heraus, Informationen eines V-Manns wurden damals nicht an die zuständigen Ermittler in Berlin und im Bund weitergegeben. Wie es schlussendlich zur Entlassung von Reinhard Müller kam, klären wir jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann in Schwerin. Frau Hasselmann, wie begründet der Innenminister seine Entscheidung?
Mit beschädigtem Vertrauen, das ist die gängige Formel, wenn politische Beamte wie Staatssekretäre zum Beispiel oder in diesem Fall eben der Chef des Landesverfassungsschutzes vorzeitig in den einstweiligen Ruhestand entlassen werden. Die Kritik an Reinhard Müller, der 11 Jahre in diesem Amt war und übrigens in wenigen Wochen regulär in den Ruhestand hätte gehen können, diese Kritik sei berechtigt, hat Innenminister Thorsten Renz gesagt. Müller habe sich aber auch verdient gemacht, etwa im Zusammenhang mit dem NPD-Verfassungsschutz. Verbotsverfahren vor einigen Jahren und dann klang das eben so.
Herr Müller ist beim Blick auf die Zukunft nicht mein Thema, sondern Herr Müller, dem bin ich zu Dank verpflichtet für das, was er für dieses Land geleistet hat, in exzellenter Arbeit.
Man muss aber sagen, das Problem ist diese Abteilung 5 des Innenministeriums und genau das ist der Verfassungsschutz hier in Mecklenburg-Vorpommern, also kein eigenes Amt. Diese Abteilung wird schon lange kritisiert für vermeintliche Pannen und dubios wirkende Vorgänge, unter anderem eben für ihren Umgang mit den Informationen eines V-Mannes aus dem Umfeld von Anis Amri, der im Dezember 2016 bei seinem Terroranschlag auf einen großen Berliner Weihnachtsmarkt 12 Menschen umgebracht hatte und viele weitere teils schwer verletzt. Ein früherer Quellenführer hier in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich dann später an den ermittelnden Generalbundesanwalt gewandt und erklärt, dass die von Müller geleitete Verfassungsschutzabteilung es mehrfach abgelehnt habe, möglicherweise wichtige Hinweise dazu an die zuständigen Bundesbehörden weiterzugeben. Reinhard Müller hatte sein Vorgehen Ende vorigen Jahres unter anderem vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages erklärt und gesagt, er habe die Quelle und die Informationen nicht für überzeugend gehalten. Allerdings hat der Schweriner Spitzenbeamte mit seiner Mischung aus, tja, wie soll man sagen, Arroganz und nicht weiter aufklären wollen, fraktionsübergreifend Empörung auf sich gezogen. Jetzt also dieses Ende.
Erst tritt Innenminister Cafier vor 6 Wochen zurück. Nun folgt die Entlassung des Verfassungsschutzleiters. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, auf den ersten Blick nicht, denn Lorenz Kaffier von der CDU ist offiziell nach 14 Amtsjahren zurückgetreten, weil er die aus seiner Sicht völlig überzogenen Angriffe der Medien und politischen Gegner auf seine Person und die Familie nicht länger dulden wolle. Das hatte er gesagt. Anlass waren Berichte darüber, dass er vor einigen Jahren eine Jagdwaffe bei einem Güstrower Schießplatzbetreiber erworben hatte, der sich später zumindest als zeitweiliger Sympathisant der Preppergruppe Nordkreuz entpuppte. Ob diese Geschichte allein Kaffiers Rücktrittsgrund war, das darf man allerdings dann doch bezweifeln, denn Kaffier war zu gern Innenminister und zu dick war sein Fell über seine Amtsjahre hinweg gewachsen. Er hat jeden Konflikt im Grunde genommen entweder gelöst oder ausgesessen. Und im Hintergrund dreute bereits unter anderem dieser Berliner AMRI-Untersuchungsausschuss samt der Verfassungsschutzaffäre hier in MV. Und es gibt vor allem noch weitere Fragen, die sich um dieses Thema Waffenbesitz beim Verfassungsschutz und so weiter ranken. Es kann sein, aber das ist Spekulation, dass sich Kaffier da weiteren Fragen entziehen wollte. Er ist jedenfalls nicht mehr im Amt. Was aber den AMRI-Untersuchungsausschuss angeht, da wird er dennoch eine Vorladung aus Berlin bekommen. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.
Blicken wir in die Zukunft. Wer soll den Verfassungsschutz nun leiten?
Ja, das ist Thomas Krense, ein 54-jähriger erfahrener Kriminalpolizist hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Der hatte zuletzt die Fachaufsicht über das Landeskriminalamt geleitet. Und was er vor allem gestern sagte, ist, es gehe darum, Vertrauen wieder zu erlangen. Und genau das sagt auch Innenminister Renz, ebenfalls von der CDU. Der hat angekündigt, er wolle eine Kommission einsetzen. Die soll aus 4 externen Fachleuten bestehen, geleitet werden vom Hamburger Verfassungsschutzchef Thorsten Voss und ab Februar mal direkt in diese hiesige Verfassungsschutzabteilung gehen. Sie soll sich genau anschauen, wie sind die Arbeitsabläufe, wie die Strukturen der rund 100 Mitarbeiter. Im Mai soll dann ein Abschlussbericht vorliegen, so wünscht es sich jedenfalls der hiesige Innenminister. Und er will dann auch Vorschläge haben über eine bessere parlamentarische Kontrolle. Das ist jetzt erstmal die Strategie, um sozusagen weiteres Ungemach vom Verfassungsschutz hier in Mecklenburg-Vorpommern abzuwenden.
Der Verfassungsschutz von Mecklenburg-Vorpommern geht neue Wege und will Vertrauen wiedergewinnen. Ich sprach darüber mit unserer Korrespondentin Silke Hasselmann. Vielen Dank. Sommer 2000. Eine Gruppe Sprachschüler aus Düsseldorf kommt gerade vom Unterricht. Dann explodiert am S-Bahnhof am Wehrhahn eine Rohrbombe. Alle 10 werden von umherfliegenden Bombensplittern getroffen. Eine Schwangere verliert ihr ungeborenes Kind. Die Opfer sind allesamt Aussiedler, viele von ihnen jüdischen Glaubens. Trotz zahlreicher Zeugenaussagen bleibt der Hintergrund der Tat bis heute ungeklärt. Das Düsseldorfer Landgericht hatte einen Verdächtigten 2018 freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Revision beim Bundesgerichtshof ein. Heute, mehr als 20 Jahre später, bestätigt der BGH in Karlsruhe den Freispruch von damals. Über das Urteil und den Anschlag spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper in Düsseldorf. Herr Küpper, wie hat der BGH die Bestätigung des Freispruchs begründet?
Nun, Sie haben es gesagt, Sie haben sich der Haltung Ihrer Kollegen aus Düsseldorf angeschlossen. Und da war die Grundhaltung damals eben, dass es viele, viele Indizien dafür gab und gibt, dass der Mann Ralf S., gegen den ja erst ermittelt wurde, dann wieder nicht und der dann doch angeklagt wurde, dass es eben viele Indizien gibt. Diese Indizienbeweise aber letztendlich nicht ausreichen, um den Mann wegen des Anschlages zu verurteilen. Er wurde damals freigesprochen, nun dann heute wieder. Nachdem die Staatsanwaltschaft eben Revision eingelegt hatte beim BGH, aber die Bundesanwaltschaft, also die vor dem BGH anstelle der Staatsanwaltschaft auftritt, die schloss sich diesem Antrag bei der Verhandlung im November allerdings schon mal nicht an. Und so ist es nun heute auch gekommen. Der BGH wies die Revision nun zurück, also Freispruch in der Sache in dem Vorwurf des versuchten Mordes in 12 Fällen.
Warum müssen wir 20 Jahre nach dem Anschlag über diese Tat sprechen? Welche Bedeutung hat er für die Bundesrepublik?
Tja, da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Faktoren, Punkte, auch Dimensionen. Letztendlich sind es wohl drei, man kann das auch anders deuten. Aber zum einen ist da der Anschlag selbst, dann die Art und Weise, die Opfer und letztendlich die politische Dimension und die Tatsache eben, dass dieses Attentat bis heute ungeklärt ist, juristisch zumindest, und wohl auch keinen Abschluss finden wird, kein Ergebnis bekommen wird. Das ist meines Erachtens mit dem heutigen Tag klar. Aber der Reihe nach, also erstmal war da dieser Anschlag, ein Bombenattentat inmitten einer deutschen Großstadt in Düsseldorf am S-Bahnhof Wehrhahn. An einem Treppengeländer hing da eine Plastiktüte eben mit dieser Rohrbombe, die dann wohl gezündet wurde per Fernsteuerung. Ein Metallsplitter, Sie haben es ja eingangs gesagt, durchbohrte damals ein ungeborenes Baby im Bauch seiner Mutter, tötete es. Es gab 10 Verletzte, darunter mehrere jüdische Einwanderer aus Osteuropa. Das alleine ist natürlich schon etwas von einer bundesweiten Tragweite, vor allem, weil es eben sehr wahrscheinlich war und ist, dass das Ganze aus rechten, also aus politischen Motiven geschehen ist. Damals war Düsseldorf geschockt, die Weltpresse war tagelang in der Stadt und das Ganze löste auch bundesweit Entsetzen und Debatten über rechtsextreme Gewalt aus. Auch dadurch motiviert reichten damals Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag ein halbes Jahr später beim Bundesverfassungsgericht den Antrag ein, die NPD verbieten zu lassen. Und letzter Punkt, hinzu kommt, dass dieser Wehrhahn-Anschlag eben bis heute nicht aufgeklärt ist, dass niemand dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist.
Und warum hat dieses Urteil bei dieser Tragweite so lange auf sich warten lassen?
Naja, dieses Revisionsverfahren heute, das jetzt gerade erst abgeschlossen wurde, das basiert natürlich auf den juristischen Vorentscheidungen. Und damals war es schon so, dass die Ermittlung aus heutiger Sicht, wissen wir, nicht richtig zielführend war. Damals wurden 1500 Menschen befragt, mehr als 300 Spuren verfolgt, Beweisstücke eingesammelt, auch in der Anzahl Hunderte. Und Ralf S., dieser Mann, der heute da freigesprochen wurde, der rückte zwar ziemlich schnell ins Visier der Ermittler, aber dann verlor sich diese Spur wieder. Es gab andere Spuren, die verfolgt werden. Ein ehemaliger Leibwächter Osama bin Ladens beispielsweise. Dann nach Bekanntwerden der Mordserie des NSU hat man in diese Richtung ermittelt. Aber dann hat Ralf S. eben Jahre später im Gefängnis, er saß wegen einer anderen Sache dort, mit dieser Tat geprahlt. Zumindest beschuldigte ihn ein Mithäftling dessen. Und dann wurde erneut ermittelt und es gab unzählige Indizien. Also beispielsweise seine Tätowierung mit nationalsozialistischem Hintergrund, dass er mit den Sprachschülern schon Ärger gehabt hatte, dass er auch immer wieder, Ex-Freundinnen sagten beispielsweise aus, der habe da solche Ankündigungen gemacht. Aber im Prozess letztendlich, obwohl die Staatsanwaltschaft von einer erdrückenden Beweislast spricht, kam es da letztendlich nicht zu einer Verurteilung, weil Zeugen nicht aussagen. Es reichte letztendlich nicht für die Überführung und diese Einschätzung ist heute bestätigt worden.
Können Sie sagen, wie heute an Anschlag und Opfer gedacht wird?
Naja, die Opfer, die fühlen sich ein Stück weit im Stich gelassen. Im letzten Juli, am 27. Juli 2020, also dem 20. Jahrestag, da wurde erstmals eine Gedenkveranstaltung dort durchgeführt, den Opfern also öffentlich gedacht. Und eine Betroffene beklagte sich damals eben, auch Michael Rubinstein, der Gemeindedirektor der jüdischen Gemeinde, sagte, es sei das erste Mal, dass der Opfer öffentlich gedacht worden sei. Zusammen mit dem damaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD legte er einen Kranz nieder. Geisel selbst sprach da von einem feigen und heimtückischen Anschlag und sagte, es wurde, Zitat, Wunden hinterlassen, die auch die Zeit nicht heilen kann. Und dieser heutige Tag, dieser Freispruch, der hat sicherlich dazu auch beigetragen.
Mehr als 20 Jahre nach dem Wehrhahn-Anschlag bestätigt der BGH heute den Freispruch für den Angeklagten. Über den Fall habe ich gesprochen mit unserem NRW-Korrespondenten Moritz Küpper. Vielen Dank. Kann man von Pflege- und Klinikpersonal verlangen, sich verpflichtend gegen Covid-19 impfen zu lassen? Diese Frage erregte in dieser Woche die Gemüter, nachdem Markus Söder eine Impfpflicht genau für diese Gruppe ins Spiel gebracht hatte. Denn vor allem Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen kommt besonders viel in Kontakt mit Hochrisikopatientinnen. Wir haben diese Woche bereits aus der Perspektive von Klinik- und Pflegepersonal berichtet, nachzuhören online unter anderem in unserer DLF-Audiothek. Heute greifen wir die Geschichte eines Pflegedienstleisters in Hennigsdorf bei Berlin auf. Dort richtet sich die Leitung mit einem Schreiben an die Mitarbeitenden und droht mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen bei Nichtimpfung. Impfen oder nicht impfen lassen? Christoph Richter ist der Geschichte in Brandenburg nachgegangen.
War alles in Ordnung, war nichts zu spüren.
Nicht mal ein Pieks, sagt Günther Seifert. Er ist 80, kommt aus der preußischen Residenzstadt Königs Wusterhausen und hat sich gerade im Flughafen Schönefeld gegen Corona impfen lassen.
Ich habe mich immer impfen lassen, das ist für mich ganz wichtig. Man muss ja grundgeschützt sein. Was sein muss, muss sein.
Doch das sehen nicht alle so. Insbesondere unter Pflegekräften gibt es Bedenken. Die Impfbereitschaft liegt nach einer Umfrage der Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin bei aktuell 50%. Zu wenig, meint Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, weshalb er eine Debatte zur Impfpflicht für Pflegekräfte fordert. So lange will ein ambulanter Pflegedienst in Henningsdorf bei Berlin nicht mehr warten und droht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jetzt schon mit, wie es heißt, arbeitsrechtlichen Sanktionen. Wörtlich steht in diesem Schreiben, dass Mitarbeiter des Pflegedienstes, die im Deutschlandfunk haben zukommen lassen,
da ungeimpfte Beschäftigte eine Gesundheitsgefahr für die Kunden bedeuten, sind arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich.
Der Unterzeichner des Briefes ist der Geschäftsführer des Pflegedienstes Herbert Weiß. Er appelliert an die Vernunft der Beschäftigten. Auf der Homepage ist zu lesen:
Es geht um den Schutz vor einem sehr gefährlichen Virus. Es geht darum, dass jeder gefordert ist, sein Bestes zur Eindämmung beizutragen. Die Risikogruppen, die wir als Pflegedienst täglich versorgen, zu schützen und sich selbst nicht zu gefährden. Damit stehen wir als Arbeitgeber und Dienstleister für besonders von der Pandemie betroffene Bevölkerungsgruppen in der Verantwortung, möglichst weitgehend sowohl den Arbeits- als auch den Infektionsschutz zu gewährleisten.
Die Androhung Impfverweigerern unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pflegedienst Henningsdorf, den Job zu kündigen, sorgt in den sozialen Medien für hohe Wellen. Es ist die Rede von Arroganz, Überheblichkeit und Erpressung durch die Geschäftsführung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes möchten sich öffentlich nicht dazu äußern. Doch die Aufregung sei groß, heißt es aus dem Umfeld des Unternehmens. Der Sitz der Geschäftsleitung ist im sachsen-anhaltischen Schönebeck bei Magdeburg. Auf Nachfragen heißt es nur, dass man derzeit keine Erklärung gegenüber den Medien abgeben will. Sebastian Walter, Gewerkschafter und der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Brandenburger Landtag, hält eine Impfung von Pflegekräften für richtig und wichtig. Eine zwingende Impfpflicht dagegen sei aber der falsche Weg.
Wenn hier Arbeitgeber Druck machen, dann kann ich nur empfehlen, sich an den Betriebsrat zu wenden und hier Betriebsvereinbarungen abzuschließen und hier auch deutlich zu machen, dass es hier Wege geben muss. Was gar nicht geht, ist tatsächlich, wenn hier jetzt Arbeitgeber damit drohen, wie ich es ja aus Henningsdorf da kenne, dass jetzt hier mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu rechnen ist oder sonstiges. Das funktioniert dann so nicht. Wir müssen beim Appell bleiben und bei der Vernunft bleiben.
Die rechtliche Situation spricht eine andere Sprache. Nach § 23a des Infektionsschutzgesetzes sind Arbeitgeber, etwa Arztpraxen, Pflege- und Altenheime sowie Krankenhäuser, verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gesund wie möglich zu halten. Und es muss ausdrücklich eine Weiterverbreitung von Krankheitserregern vermieden werden.
Und wenn es überhaupt keine Einsatzmöglichkeiten mehr gibt für einen solchen Beschäftigten, der sich nicht hat impfen lassen, dann käme als schlimmste Konsequenz
und als Ultima Ratio auch die Kündigung in Betracht, sagte erst kürzlich Arbeitsrechtsexperte Richard Giesen von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Arbeitgeber können von Arbeitnehmern sogenanntes pandemiekonformes Verhalten verlangen, ergänzt Arbeitsrechtler Gregor Thüsing von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Und deswegen kann da der Arbeitgeber gegebenenfalls sehr wohl verlangen, dass der Arbeitnehmer von der Möglichkeit Gebrauch macht, sich impfen zu lassen. Das ist dann keine gesetzliche Impfpflicht, aber das Fehlen einer gesetzlichen Impfpflicht heißt eben nicht, dass der Verzicht auf Impfung ohne jegliche Konsequenzen bleibt. Dann kann der Arbeitgeber sehr wohl seine Schlüsse ziehen und das kann dazu führen, dass er etwa den Entgeltanspruch für diese Zeit verliert.
Die Debatte um die Impfpflicht bei Pflegekräften, wie man sie jetzt bei einem Pflegedienstleister in Henningsdorf im Berliner Speckgürtel durchsetzen will, stößt unter Politikerinnen und Politikern auf kein einhelliges Echo. Während Markus Söder von der CSU sie will, spricht sich Ursula Nonnemacher dagegen aus. Sie ist Brandenburgs grüne Gesundheitsministerin und eine ausgebildete Internistin.
Ich sage, ich lehne das ab, aber es wird sich aus dem Status schon im allgemeinen Umgangsrecht gewisse Differenzierungen ergeben.
In Henningsdorf will der Geschäftsführer und Pflegedienstleister Herbert Weiß mit gutem Vorbild vorangehen und hat sich impfen lassen, wie er im Brief an die Mitarbeiter schreibt.
Ein Pflegedienstleister appelliert an die Vernunft seiner Belegschaft und droht bei Nichtimpfung gegen Covid-19 mit arbeitsrechtlichen Schritten. Über den Fall aus Brandenburg berichtete Christoph Richter. Und damit endet Deutschland heute. Hier im Programm folgt nach den Nachrichten Campus und Karriere mit einem Interview über das Corona-Abitur 2021 mit Hessens Bildungsminister Alexander Lorz und meinem Kollegen Mathis Jungblut. Mein Name ist Anne Tran. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.